Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen. Religion, das ist manchmal eine ganz direkte Sache. So wie beim Comedian Bülent Ceylan.
Mit Gott habe ich mich schon mein Leben lang beschäftigt. Also ich war immer auf der Suche, wusste nicht, welcher Religion, oder Religion ist auch wieder sowas, sagt man Religion, da sagt man lieber Glaube, wo fühle ich mich am besten aufgehoben? Und muss ich das überhaupt? Muss ich mich entscheiden? Soll ich mich entscheiden? Will ich mich entscheiden? Ich wollte mich entscheiden.
Wofür man sich entscheidet, wenn der Vater Muslim ist und die Mutter Katholikin, das erzählt Ceylan in einer guten Viertelstunde. Wir blättern heute religiöse Biografien auf. Die von religiösen Superstars im Netz und die eines Bischofs, der sich zum verlängerten Arm der Nazis machte. Gleich geht es aber erstmal ums Verzichten und die Frage, warum das so notwendig wie gefürchtet ist. Die Hälfte vom ersten Monat im neuen Jahr ist rum und da stellt sich die bohrende Frage, wie steht's mit den guten Vorsätzen? Ich kenne das von mir, immer wieder am Jahreswechsel nehme ich mir die üblichen Dinge vor, also mehr Sport, weniger Süßkram und das klappt dann natürlich nicht und trotzdem mache ich es immer wieder. Und dabei wäre eigentlich eher die ernsthafte Version angesagt, also Hardcore verzichten statt niedlicher guter Vorsätze. Denn ohne das Verzichten lässt sich das Umkippen des Klimas ins Menschenfeindliche nicht verhindern. Das sagen fast alle, die dazu forschen und das sagt auch Ulrich Wegst. Und er hat ein Buch dazu geschrieben, warum es trotzdem so schwierig ist, den dazu notwendigen Verzicht hinzubekommen. Keine Angst vorm Verzicht, heißt es und versteht sich als Plädoyer für die wichtigste Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts. Ulrich Wegst arbeitet im politischen Betrieb. Er war lange Büroleiter beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Er arbeitet jetzt im niedersächsischen Umweltministerium. Und ich spreche jetzt mit ihm über das Verzichten. Herr Wegst, gute Vorsätze, der immer beliebtere Dry January, also kein Alkohol nach dem zu viel der Feiertage, ist das schon Verzicht?
Ja, klar, es fehlt einem ja schließlich auch was. Das macht man nicht umsonst. Also der Ansatz kommt ja aus Großbritannien, dass man nach der Völlerei der Feiertage über den Jahreswechsel dann ein bisschen zurücksteht, weil man versucht, seine Gesundheit sozusagen wieder auf Kurs zu bringen. Das ist schon Verzicht. Ich würde das allerdings einordnen unter das Thema Lifestyle-Verzicht. Ich habe das in meinem Buch hier aufgegriffen. Es gibt eine ganze Menge Lifestyles. Der Zuckerverzicht ist zum Beispiel einer, der sehr populär ist und der auch in den Medien gefeiert wird und der vor allem dann gefeiert wird, wenn es Prominente vorleben. Gwyneth Paltrow, die US-amerikanische Schauspielerin, ist da ein ganz berühmtes Beispiel. Die hat da ein regelrechtes Geschäftsmodell draus gemacht. Das Problem an diesen Lifestyles ist, dass man sich nicht auf sie verlassen kann. Also man kann sich ja am 1.1. vornehmen, dass man auf Alkohol verzichtet, man kann es aber am 15.1. auch schon lassen. Das bedeutet, das alles ist ein bisschen der Willkür unterworfen und zur Lösung unserer Probleme kann das letztendlich nicht wirklich beitragen. Wir werden schon nicht drum rumkommen, bei der einen oder anderen Problemlage auch konkrete Vorschriften machen zu müssen. Also beim Thema Ernährung wäre das jetzt zum Beispiel, dass wir in Deutschland endlich dazu kommen, eine Lebensmittelampel einzuführen, dass man also auf jedes Lebensmittel draufdruckt, wie gut oder wie schädlich ist es. Das haben die Franzosen inzwischen gemacht und die stellen fest, dass dadurch der Einkauf etwas gesünder wird bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das wäre für mich wichtig, dass man das immer im Hintergrund hat. So ein alkoholfreier Januar ist gut und schön, aber auf solche Lifestyle-Verzichte können wir uns allein nicht verlassen.
Wie sähe denn dann ein Verzicht aus, der ja was Verlässliches hat? Einer, auf dem man Politik aufbauen kann, einer, mit dem man das Klima dann retten kann?
Ein gutes Beispiel dafür ist immer der Verkehr, weil der Verkehr einer der Bereiche ist, der sich sozusagen am zähesten wehrt gegen Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben alle anderen volkswirtschaftlichen Bereiche runtergekriegt bei den CO2-Emissionen, nur den Verkehr nicht. Und man kann jetzt natürlich hingehen, und die Politik tut es ja, die vergangene und die jetzige Bundesregierung und jahrelang noch hinter der Elektromobilität her subventionieren. Das kostet wahnsinnig viel Geld und führt eigentlich gar nicht wirklich zu den gewünschten Ergebnissen, denn der Verkauf von Elektrofahrzeugen ist noch viel zu langsam. damit wir bis 2045 zu einem klimaneutralen Verkehr kommen. Man könnte aber stattdessen auch hergehen und sagen, ab dem Jahr 2030 oder 2035 ist die Neuzulassung von Verbrennermotoren in Deutschland schlicht und einfach verboten. Das wäre wahnsinnig billig und es wäre wahnsinnig effektiv, weil dann sozusagen das für alle vorgeschrieben wäre und verbindlich vorgeschrieben wäre. Das meine ich. Momentan ist es quasi eine Lifestyle-Frage. Finde ich einen Tesla cool oder nicht? Kaufe ich mir den oder nicht? Finde ich ein Elektroauto cool oder nicht? Kaufe ich es mir oder nicht? Und wir müssen bei diesen Themen zu mehr Verbindlichkeit kommen. Das können wir aus meiner Sicht tatsächlich nur, wenn wir auch das eine oder andere vorschreiben.
Aber mit den Verboten, dann hat der Verzicht natürlich dieses harsche Gesicht, das von allen immer gefürchtet wird. Und warum der Verzicht selbst bei denen, die für ein ganz engagiertes Weniger in allen Verbrauch plädieren, warum die trotzdem das Wort Verzicht nicht gern in den Mund nehmen? Also ich meine, die wollen, dass sich nichts verändert, sowieso nicht. Sondern der Verzicht hat sowas Unheimliches, was Gruseliges. Das ist so die dunkle Schattenseite, die man lieber nicht beschwört.
Das ist ja genau der Grund, warum die Politik so ungern anspricht. Und deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben, weil es mich geärgert hat, dass alle Politiker, alle verantwortlichen Politiker wissen, wir können ohne Verzicht nicht auskommen, aber keiner spricht es an. Und das liegt daran, dass der Verzicht in der Vergangenheit ja immer eine Notfallmaßnahme war. Man hat ihn dann geübt, wenn es nicht anders ging. Also wenn Hungersnöte ausgebrochen sind, dann hat man Verzicht geübt, weil man halt keine andere Wahl hatte. Oder wenn Kriege übers Land gezogen sind, dann hat man Verzicht geübt, weil es halt nicht anders ging. Und das hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, dass Verzicht immer verbunden ist mit Katastrophen. In Deutschland zum Beispiel wissen wir ja, es ist geradezu ein nationales Trauma, die Inflationsjahre der Weimarer Republik. Und das kommt dann jedes Mal hoch, sobald die Inflation, wie jetzt zum Beispiel, wieder nach oben geht, weil das sofort dann mit dem Thema Verzicht verbunden ist. Und dieser Katastrophenfarbfilm, der läuft dann sozusagen in der Psychologie jedes Mal ab, wenn jemand das Wort Verzicht erwähnt. Das ist quasi regelrecht ein Trigger. Der Punkt ist allerdings, und deswegen heißt ja mein Buch auch Keine Angst vorm Verzicht, an die allermeisten Verzichte können wir uns gewöhnen. Das kann jeder nachvollziehen. Wir hatten in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine große Debatte über die Anschnallpflicht in Autos. Viele Menschen haben das als Zumutung empfunden, dass der Staat jetzt daherkommt und ihnen die Freiheit nimmt, in ihrem Auto zu tun und zu lassen, was sie wollen. Und sie zwingt sich da anzuschnallen. Die haben das als Verzicht auf Freiheit empfunden. Und heute, wo wir uns daran gewöhnt haben, steigen wir ins Auto ein und machen das total automatisch und nehmen es auf jeden Fall nicht mehr als Verzicht wahr. Und das ist die versöhnliche Botschaft. Verzicht ist eigentlich nicht harsch. Wir müssen die Diskussionsphase überstehen und wir müssen tatsächlich die Umstellungsphase überstehen. Da fehlt einem tatsächlich was. Aber wenn wir mal in die Gewöhnungsphase reinkommen, das ist bei den allermeisten Verzichten der Fall, dann kann man Verzicht gut aushalten und ertragen. Und das ist eigentlich das Wichtige, was ich auch rüberbringen will.
Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, mit Verzicht umzugehen, indem man ihn in sinnstiftende Erzählungen, sinnstiftende Weltbilder einbindet. Also die meisten Religionen haben das zum Beispiel, indem sie das Konzept des Fastens haben. Oder man könnte auf so einer alltagsspirituellen Ebene so Konzepte wie zum Beispiel den Minimalismus nennen. Das sehen Sie aber nicht als einen Ausweg, um das Verzichten irgendwie besser und leichter durchführbar zu machen.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass sich Religionen mit dem Thema Verzicht auseinandersetzen. Ich habe das ja schon gesagt, die Politik tut es nicht und deswegen ist es gut, dass Religionen das offensiv angehen und auch leben. Gerade die Fastenzeiten sind ja ein gutes Beispiel dafür. Alle Weltreligionen haben mehr oder weniger lange Fastenzeiten vorgesehen. Man muss allerdings beim Verzicht sagen, und das ist meine Auffassung, und das ist auch das, was ich im Buch vertrete, für mich ist der Verzicht ein Werkzeug, ganz frei von Ideologie oder Weltanschauung, ganz nüchtern und pragmatisch betrachtet ein Werkzeug zur Lösung spezifischer Problemlagen. Und ab dem Moment, wo Sie eine Weltanschauung obendrauf packen, steigen Ihnen sofort die Hälfte aller Leute aus der Verzichtsdebatte wieder aus. Das ist die große Gefahr. Ich habe das in meinem Buch nicht nur an dem Thema Religion deutlich gemacht, sondern habe zum Beispiel auch die Linkspartei aufgegriffen, die das Thema Umwelt- und Klimaschutz, sagt sie ganz offen, auch sieht als Instrument dafür, den Kapitalismus zu überwinden. Und da können Sie sich ausrechnen, da steigen dann 3/4 aller Leute, wenn sie das hören, sofort wieder aus der Verzichtsdebatte aus, weil das ihr Ziel ja gar nicht ist. Also ich finde es gut und richtig, dass sich Religionen mit dem Thema Verzicht auseinandersetzen und es auch vorleben. Man muss nur aufpassen, dass man die Debatte nicht erdrückt durch sozusagen diesen weltanschaulichen Überbau und dass die Leute nicht aussteigen. Das ist ganz wichtig.
Trotzdem braucht man bei sowas wie dem Klima ja auf jeden Fall auch einen großen Zusammenhang. Das ist ja nicht nur mit ja, kleinen Verzichten im Alltagsleben zu regeln. Das kriegt man da leicht hin, aber volkswirtschaftliche Eingriffe dann eben doch nicht so leicht. Was heißt das denn dann, wenn Sie Verzicht zur Kulturtechnik machen wollen? Also was heißt das in der konkreten praktischen Umsetzung? Was ändert sich dadurch?
Wir hatten ja schon angesprochen, dass der Verzicht in der Vergangenheit immer verknüpft war mit Notlagen. Man hat ihn immer nur dann geübt, wenn man nicht anders konnte. Verzicht als Kulturtechnik meint, dass man ihn auch dann übt, wenn es die unmittelbaren Umstände eigentlich gar nicht erfordern. Also konkretes Beispiel, dass ich heute schon auf Inlandsflüge verzichte, obwohl mich kein Mensch davon abhält, die zu machen. Und dass ich diesen Verzicht übe, um ein Problem, das möglicherweise erst in der Zukunft auftaucht, nämlich der Klimawandel, jetzt schon zu bekämpfen. Denn sehr bekannt, wenn ich auf Inlandsflüge oder andere Dinge erst dann verzichte, wenn der Klimawandel schon voll ausgebrochen ist, dann ist es zu spät. Und das ist ein zweiter Aspekt des Themas Verzicht als Kulturtechnik. Wir werden in Zukunft leben müssen mit einer zeitlichen Lücke zwischen Verzicht und Erfolg. Also ich muss den Verzicht jetzt schon üben, um in Zukunft einen Erfolg zu haben. Bei dem Thema, das habe ich ja aufgegriffen, zum Beispiel Nitrat im Grundwasser ist das so. Wir haben ganz viele unserer Wasserquellen, die zu hohe Nitratwerte aufweisen. Und da müssten wir eigentlich heute schon darauf verzichten, vor allem die Landwirtschaft so viel zu düngen, wie sie es tut. Aber der Erfolg wird sich erst in Jahren und Jahrzehnten einstellen, weil diese Quellen schlicht und einfach Zeit brauchen, um sich zu erholen. Das ist also der zweite wichtige Aspekt beim Thema Verzicht als Kulturtechnik, dass wir lernen, eine zeitliche Lücke auszuhalten zwischen dem Verzicht, den wir heute üben, und dem Erfolg, der sich in der Zukunft einstellt. Das fällt uns Menschen wahnsinnig schwer, weil wir eigentlich darauf konditioniert sind, unmittelbare Probleme und Gefahren abzuwenden und zu managen. Das sind wir recht gut. Wir sind aber ziemlich schlecht dabei, auf Gefahren in der Zukunft zu reagieren. Und das muss sozusagen Teil dieser Kulturtechnik dann sein.
Und mit welchem Instrument macht man das? Denn Sie sagen ja selber, Vernunft und mehr Wissen sind eben nicht die Dinge, die Verzicht dann wirklich einsichtig und plausibel machen.
Ja, es tut mir leid, wir werden da sozusagen die Brücke schlagen müssen, indem wir auch auf Ordnungspolitik zurückgreifen oder, um es mal direkt auszudrücken, auf Verbote. Ich habe ja vorhin schon ausgesprochen, also wir haben die Erkenntnis, in der Zukunft wird der Klimawandel kommen oder auch andere Probleme, und wir wissen, wie schlimm das wird. Und die Politik hat diese Erkenntnis und weiß, das individuelle Handeln richtet sich aber nicht danach. Und deswegen werden wir früher oder später, eher früher, bestimmte Regeln auch festlegen müssen, damit das persönliche und tägliche Handeln sich daran ausrichtet. Ich habe das eine Beispiel schon genannt bei den Verbrennermotoren, oder ich würde auch sagen, da sind wir ja gerade dabei gewesen, dass man Inlandsflüge, Frankreich hat das vor kurzem beschlossen, auch verbietet, weil man kann diese ganzen Strecken auch mit Zug zurücklegen. Diese Ordnungspolitik würde also helfen, diese zeitliche Lücke zu überbrücken zwischen Erkenntnisgewinn und individuellem Handeln und Eintritt des Erfolges in der Zukunft oder Auftreten des Problems in der Zukunft.
Wir müssen das Verzichten als überlebensnotwendige Kulturtechnik lernen, das sagt Ulrich Wegst. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Die Analyse von Ulrich Wegst, keine Angst vorm Verzicht, ein Plädoyer für die wichtigste Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts, ist erschienen im Büchner Verlag. 217 Seiten kosten 18 Euro. Religiöse Biografien entwickeln sich oft da, wo man es nicht erwarten würde. Zum Beispiel bei einem der erfolgreichsten Comedians hierzulande, der ganze Fußballstadien mit Fans füllen kann, wenn es denn die Pandemie erlaubt. Die Rede ist von Bülent Ceylan. Lange schwarze Haare, Unterlippenbärtchen und gern die Metal-Faust mit abgespreiztem kleinen und Zeigefinger in die Kamera streckend. So kennt man ihn. Dass Bülent Ceylan auch gläubiger Christ ist, das hat er meinem Kollegen Elmar Krämer erzählt.
Bülentino!
Flackernde Lichter, krachende Rockmusik und ein im wahrsten Sinne des Wortes entfesselter Bülent Ceylan. Denn der lässt sich zu Beginn seiner Shows gerne in einer Zwangsjacke auf die Bühne fahren, um sich diese vom Leib zu reißen und dann wild seine Haare zum Klang der verzerrten Gitarren zu schütteln. So kennt man den Comedian. Von einer ganz anderen Seite seiner Persönlichkeit berichtet er in seinem jüngst erschienenen Buch Angekommen, aber wo war ich eigentlich, das auch als Hörbuch erschienen ist. Da erzählt er vom Aufwachsen in Mannheim als Sohn einer deutschen katholischen Mutter und eines türkischen muslimischen Vaters. In einer Patchwork-Familie mit drei größeren Geschwistern aus erster Ehe der Mutter. Es ist ein sehr persönliches Buch, in dem Ceylan auch offen über seinen Glauben spricht.
Bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich ein kleines Ritual. Ich bete. Ich spreche im Stillen ein paar Worte. Ich bitte darum, dass wir alle gesund bleiben und dass Gott meine Familie beschützen möge. Dann trete ich ins Scheinwerferlicht und mache den Witz: Vater Muslim, Mutter katholisch. Und was kommt raus? Evangelisch.
Ceylan wandelt in seinem autobiografischen Buch zwischen Witz und Ernsthaftigkeit. Auch in Glaubensangelegenheiten war er lange ein Wanderer zwischen den Welten.
Mit Gott habe ich mich schon mein Leben lang beschäftigt. Also ich war immer auf der Suche, wusste nicht, welcher Religion, oder Religion ist auch wieder sowas, sagt man Religion, da sagt man lieber Glaube. Wo fühle ich mich am besten aufgehoben? Und muss ich das überhaupt? Muss ich mich entscheiden? Soll ich mich entscheiden? Will ich mich entscheiden? Ich wollte mich entscheiden.
2012 stirbt sein Vater. Für Bülent Ceylan ist klar, dass er die religiöse Tradition, die sein Vater mit in die Familie brachte, ernst nimmt und achtet.
Er war Muslim, er wollte muslimisch beerdigt werden. Das habe ich ihm erfüllt. Ich bin wirklich auch in die Moschee und habe alles gemacht. Ich habe meinen Vater gewaschen. So ist es nach dem muslimischen Glauben, dass der Sohn dann seinen Vater wäscht, wenn er es kann, auch psychisch. Das habe ich gemacht und es war auch gut, so wie er sich das gewünscht hat.
Respektvoller Umgang und Achtung anderer Ansichten war Bülent Ceylan schon immer wichtig. In Deutschland geboren und aufgewachsen ist das Türkischste an ihm vermutlich sein Name. Er selbst spricht kein Türkisch, spielt aber auf der Bühne gern mit dem Klischee. Er selbst bezeichnet sich als Türk, eine Titulierung, die ihn schon seit der Schule begleitet. Als Kind traf sie ihn.
Es gab es in der Grundschule natürlich, gab es einer, der mal gesagt hat, du Türk, so als Schimpfwort. Und das fand ich ganz schlimm.
Als Comedian machte er dann aus dem Stempel ein Alleinstellungsmerkmal. In seinen Shows schlüpft Ceylan mit sichtlicher Freude in unterschiedliche Rollen, darunter auch Klischee-Deutsche wie den arbeitslosen Harald oder Hausmeister Momfred Bockenbauer.
Wofür hab ich der Momfred im Deutschunterricht den Arsch aufgerissen? Entschuldigung.
Besonders beliebt sind aber seine türkischen Klischee-Charaktere wie der Gemüsehändler Aslan oder Türsteher Hasan.
Ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich bin der Hasan. Seht ihr meine Körper? Ich habe lange gebraucht für diese Körper. Lang, lang. Ich weiß noch, wie alles angefangen hat. Ich habe erstmal so rumprobiert. So habe ich erstmal angefangen so mit Yoga. Kennt ihr Yoga? Von der Yogarette.
Ceylan ist längst einer der erfolgreichsten deutschen Comedians. Vor Corona füllte er Fußballstadien, reiste von Show zu Show und lebte öfter in Hotels, als ihm lieb war. Irgendwann war das alles zu viel.
Ich war in einem Hotelzimmer und ich war so beladen, wie man so sagt. Und ich bin so auf die Knie gegangen und habe echt gesagt, lieber Gott, was soll ich machen? Und auf einmal kamen Tränen, ich habe was gefühlt. Und manche würden das vielleicht ausnutzen und sagen, jetzt werde ich Guru und so überzeuge ich die Leute. Mache ich ja nicht, sondern ich rede das aus reinem Herzen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich war es so und ich habe gemerkt, ja, jetzt Jesus Christus, lieber Gott, alles klar.
Wichtig auf seinem Weg zum Christentum war einer seiner Freunde, Antonio Weil, Pastor in einer evangelischen Freikirche. Im Internet findet man Videos, auf denen Weil, so wie sein Freund Bülent, auf der Bühne steht, mit dem Unterschied, dass Weil predigt, wenn auch teilweise mit komödiantischem Einschlag und enormem Sendungsbewusstsein. Weil stellte sich den Fragen Ceylans.
Und ich habe ihn bombardiert mit Tausenden von Fragen. Tausenden. Ich glaube, der hat schon andere Kollegen fragen müssen. Oh, der Bühne fragt mich jetzt gerade was, wo ich echt gut antworten muss.
Weils Art, über Gott zu reden, wirkte so bodenständig und unverkrampft, dass sie Ceylan zu intensiver Auseinandersetzung mit dem Christentum anregte. Und er begann, die Bibel zu lesen.
Ich sage immer noch, auch wenn ich die Bibel lese und ich finde viele tolle Sachen da drin, kann man natürlich manches immer kritisch sehen, kann man. Kann man auch mal zweifeln, das ist auch menschlich. Man ist ja nicht Gott. Man darf zweifeln, man darf auch Sachen hinterfragen, aber ich fühle mich trotzdem da am meisten aufgehoben, fühle mich da sehr wohl.
Nach seinem Erlebnis im Hotelzimmer war für Bülent Ceylan klar, dass er sich auch öffentlich zu seinem christlichen Glauben bekennt.
Ich habe den Antonio angerufen in dieser Nacht und habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Da war ich ganz fest überzeugt und dann habe ich es auch durchgezogen und war richtig glücklich. Diese Wassertaufe.
Seitdem haben sich dem Comedian, wie er sagt, Türen geöffnet. Immer wieder kommen Menschen auf ihn zu, freuen sich darüber, dass er nicht davor zurückschreckt, auch in der Öffentlichkeit über seinen Glauben zu sprechen. Grundsätzlich gilt für Bülent Ceylan, egal ob als bekennender Christ, als Moslem oder welcher Religion auch immer, entscheidend ist für ihn, anderen offen und aufgeschlossen entgegenzutreten.
Für mich persönlich ist das der wahre Glaube. Was für dich ist, ist für dich. Trotzdem kann ich befreundet sein mit dem, der einen anderen Glauben hat. Und ich glaube, das sollte man ja auch. Ein guter Christ sollte ja genau das sein. Also diese Nächstenliebe kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja genau das, was viele nicht mehr haben. Sie wählen CDU, aber sie verhalten sich überhaupt nicht christlich. Manchmal muss man die Leute auch einfach nochmal dran erinnern. Es ist nur witzig, dass ich für viele als Türke sage, denkt an euren Glauben.
Sagt Comedian Bülent Ceylan. Seine Autobiografie Ankommen, aber wo war ich eigentlich, gibt's auf 256 Seiten zu lesen oder auch als Hörbuch zum Hören.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Der Comedian, der abseits der Bühne von seinem Glauben erzählt, das haben wir gerade gehört. Es geht auch andersherum und darum geht's jetzt. Denn Social Media macht durchaus auch gläubige Menschen zu Stars. Ihre Bühne sind die Netzwerke und ihre Followerzahlen würden jede herkömmliche Moschee, Kirche oder Synagoge überfordern. Larissa Niesen stellt ein paar religiöse Stars des Internets vor.
Ich muss nicht in diesen Ketten bleiben. Ich kenne einen Namen, der alle Ketten sprengen wird.
Das ist Stephen Furtick. Und er ist kein Popstar, auch wenn er so klingt. Furtick ist amerikanischer Baptistenpastor. Religion auf Social Media ist für ihn längst eine Selbstverständlichkeit. 3,6 Millionen Follower hat er auf Instagram. In den USA ist der Hype um christliche PredigerInnen so groß, dass es sogar eine Website gibt, die die Turnschuhe der bekanntesten InfluencerInnen verkauft. Preacher Sneakers. In Deutschland sehen die Dimensionen ein wenig anders aus. Aber auch hier finden TheologInnen zunehmend ihre Bühne in den sozialen Medien. Führend auf Instagram ist die Pastorin Josephine Teske mit 30.000 Followern.
Dann habe ich am Anfang so von mir erzählt und von meiner Familie. Die Menschen, die mir gefolgt sind, das waren meine Freunde, meine Geschwister oder auch Kolleginnen. Und irgendwann fing es an, dass ich gemerkt habe, was ich so zu sagen habe und die Art, wie ich erzähle, das interessiert Menschen und nimmt Menschen mit. Und dann habe ich angefangen, das irgendwie zu intensivieren. Habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, was könnte Menschen interessieren? Was würden die gerne wissen von diesem Beruf, vom Glauben? Wie kann ich vom Glauben auf Social Media erzählen? Und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt.
Auf dem Kanal geht es nicht nur um Religion. Vielmehr bietet er die Gelegenheit, Teske selbst kennenzulernen. Auf eine zutiefst persönliche Art und Weise. Neben ihrer Arbeit geht es viel um ihre Familie und sie selbst. Ihre Fehlgeburt ist nur eines der Themen, über die Teske ehrlich und aufrichtig spricht. Diese Ehrlichkeit falle ihr nicht schwer, sagt sie, selbst bei einem Medium wie Instagram, auf dem vieles beschönigt und verfälscht wird.
Oft setze ich gerade bewusst so einen Gegenpunkt, weil eben diese Plattform nur für Schönheit steht und auch ja viel oberflächlich ist, ne? Und da sind eben die Menschen und gerade Instagram als Bildmedium wird ja vor allem von Frauen genutzt. Und da will ich einfach zeigen, also ich will irgendwie so ein Gegenpol sein zu all dem. Also will ehrlich sein und will mich ungeschminkt zeigen, so wie ich bin, äußerlich und innerlich. Und es fällt mir eigentlich nicht schwer, Gott sei Dank.
Progressive TheologInnen laufen gut auf Social Media. Ein weiteres Beispiel ist der Kanal Andersamen. Geführt vom Pastorinnen-Ehepaar Steffi und Ellen Radke.
Wir sind Elli, Steffi und Bibi.
wir sind jetzt gerade in der 35. Woche.
Das heißt, Elli ist in Elternzeit, die hat also free. Also es war eine gute Entscheidung, dass Elli schwanger geworden ist.
Und wir dachten uns, jetzt haben wir noch 6 Wochen Zweisamkeit. Wir starten einfach mal mit ein bisschen Zweisamkeit.
24.500 Subscribers, also AbonnentInnen, hat Andersamen auf YouTube. Die beiden Pastorinnen fühlen sich der LGBTQ+-Community zugehörig. Die Abkürzung steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, queer und andere. Die Schnittstelle aus LGBTQ+ und Religion hat die Radkes berühmt gemacht. Ebenso wie der Beweis, dass Religion nicht mehr rückständig sein muss. Ähnlich ist das beim Kanal des selbsternannten breitesten Pastor Deutschlands. Der Wuppertaler Markus Schneider stemmt dort mit tätowierten Baumstammarmen mehr als 170 Kilo in die Luft. Ein Kirchenmann als Fitnessguru. Dass man allerdings auch als religiös-konservative InfluencerIn relativ erfolgreich auf Social Media sein kann, zeigt der Kanal von Lee Marie. Sie hat Theologie studiert und bezeichnet sich auch selbst als Christfluencerin. Mit ihrem Partner spricht sie dort zum Beispiel darüber, warum sie keinen Sex vor der Ehe haben wollten. Auch das findet Publikum, 13.000 auf Instagram. Social Media funktioniert religionsübergreifend. Aus London meldet sich Sabah Ahmedi, der zum muslimischen Institut Jamia Ahmadiyya gehört, auf verschiedenen Kanälen unter dem Titel The Young Imam zu Wort.
Mein Name ist Sabah Ahmedi. Ich bin einer von Großbritanniens jüngsten Imamen und ich bin nach London gegangen, um Menschen zu fragen, ob sie erraten können, was mein Beruf ist. Hey, rate meinen Job und ich gebe dir 20 auf die Hand. Was mir dieses Sozialexperiment gezeigt hat, ist, dass Menschen noch immer die Vorstellung haben, dass ein Imam niemand sein kann, der jung ist. Er muss im mittleren Alter sein und einen langen Bart haben, eine lange Robe tragen. Ich hoffe, dass Menschen von diesem Video lernen, dass ein Imam jung sein kann und jemand, zu dem man sich in Beziehung setzen kann. Denn es gibt viele falsche Vorstellungen da draußen. Und als Muslim denke ich, die Menschen glauben, mit Muslimen könne man sich nicht verbunden fühlen, weil sie Gewalt und Terror verbreiten.
Ahmedi ist überzeugt davon, dass Social Media die Zukunft der Religionen ist.
I decided to join Instagram.
Vor 2,5 Jahren habe ich beschlossen, auf Instagram zu gehen. Ich saß in einem Teeladen und ein Freund sagte zu mir, du musst auf Instagram, wir brauchen einen jungen Imam dort, mit dem die Leute etwas anfangen können, mit dem sie sich unterhalten und von dem sie Rat bekommen können. Es gibt viel Raum für junge Religionsvertreter auf Social Media. Ich denke, Social Media ist der Weg nach vorne in einigen Aspekten, vor allem für junge Leute, die dort sind, die nach einem Rettungsseil suchen und nach jemandem, dem sie sich verbunden fühlen.
Auf eine sehr ähnliche Art und Weise sieht das Rabbi Menes Friedman aus New York. Als YouTubes Number One Rabbi predigt er via Bildschirm. Etwa 50% seiner Zeit geht für Social Media drauf. Friedman erklärt religiöse Begriffe, gibt Antworten auf Fragen nach dem Wert des Lebens oder der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, erläutert Bibelstellen, etwa um zu zeigen, was Abraham großartig macht. Sein Sohn hilft ihm, die verschiedenen Kanäle zu managen.
Ich denke, heutzutage braucht jeder Social Media. Ohne kommst du nirgends mehr hin. Und wenn du eine universelle Botschaft hast, ist es wirklich grundlegend. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes, dieses Internet.
Als Star sieht Rabbi Friedman sich übrigens nicht. Als Prediger vielmehr, sagt er. Online kursiert der Begriff der Sinfluencer für Menschen wie ihn. Deutschlands führende Instagram-Pastorin Teske findet den Begriff allerdings nicht ganz so sinnvoll.
Ach na ja, also ich meine, es gibt die Influencer und dann mussten wir wohl als Kirche auch noch einen eigenen Begriff haben und jetzt sind wir halt die Sinfluencer. Ja klar, also ich erzähle vom Sinn des Lebens, von meinem Sinn des Lebens, ne, und dem vieler, vieler anderer Menschen. Aber am Ende erzählen wir nicht alle da vom Sinn. Ich meine, eine Influencerin, die immer ihr Make-up postet, das ist deren Sinn im Leben vielleicht oder ein Teil. Und das ist ja auch okay.
Wie auch immer man den Sinn nun definieren mag, InfluencerInnen sind Glaubensmenschen wie Teske in jedem Falle. Über Social Media streuen sie ihren Glauben und machen ihn anderen zugänglich. Mehr und weiter, als das ein Kirchengebäude kann.
Religiöse Stars in sozialen Netzwerken, vorgestellt von Larissa Niesen. Auch eine noch so religiöse Biografie schützt nicht vor schwerer Schuld. Darum geht es jetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten es viele NS-Verbrecher und hohe Nazi-Funktionäre überaus eilig, sich nach Übersee abzusetzen. Die Fluchthilfe kam dabei oft von der katholischen Kirche, vor allem aus dem Vatikan. Der versorgte Verbrecher mit neuen Identitäten und damit Tickets für die Flucht vor der Verurteilung für ihre Untaten. Berüchtigte Schlüsselfigur in diesem katholischen Netzwerk von Fluchthelfern war der österreichische Bischof Alois Hudal. Kirsten Serup-Bielfeld berichtet.
Es war eine denkwürdige Begegnung. In den 1990er Jahren trifft der Kölner Historiker Holger Meding in Argentinien auf einen Deutschen. Der Mann heißt Erich Priebke und ist ein Kriegsverbrecher, der noch immer auf den Fahndungslisten steht. 1944 war er an den Geiselerschießungen von rund 335 Zivilisten bei den Ardeatinischen Höhlen südlich von Rom beteiligt. Holger Meding erinnerte sich später:
Priebke selber war sich keiner Schuld bewusst. Er war der Meinung, er habe da unter ganz direktem Befehl agiert. Und er hat in Argentinien auch unter seinem richtigen Namen gelebt, in Bariloche. Er war dort ein anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft. Er hat mir dort die deutsche Schule gezeigt. Er war dort im Kuratorium der deutschen Schule in Bariloche. Er war stolz auf sein Nachkriegslebenswerk, was er dort geleistet hat.
Dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Priebke war nach Kriegsende die Flucht über die sogenannte Rattenlinie von Italien nach Argentinien gelungen.
Der wurde mit einem neuen Namen versehen, also Otto Pape hieß der plötzlich. Und auch das fiel niemand auf.
Weil, so der österreichische Historiker Johannes Sachslehner, der Massenmörder Priebke bei seiner Flucht tatkräftige Hilfe von einem Mann der Kirche bekommen hatte. Von Bischof Alois Hudal, Rektor des Deutschen Priesterkollegs Santa Maria dell'Anima in Rom und Bischof des jordanischen Titularbistums Aela. Alois Hudal verhalf nach dem Krieg zahlreichen untergetauchten Nazi-Größen, unter ihnen schlimmste Kriegsverbrecher, zur Flucht.
Hudal war sehr geschickt in diesem Zuordnen einer neuen Identität. Dann durch sein Netzwerk gelang es ihm auch, Tickets für die Überfahrt zu beschaffen. Auch da war er sehr geschickt, um Finanzmittel zu rekrutieren. Ein geschickter Organisator, ein Mann, der natürlich vor nichts zurückgeschreckt ist. Manche konnten bei ihm in der Anima-Aufnahme finden oder er hat auch andere Verstecke für diese Leute gefunden, wo sie ihn einige Zeit lang unbemerkt leben konnte, bis sich eben die Möglichkeit bot, nach Übersee oder in den Nahen Osten zu gehen.
Unter den zahlreichen unrühmlichen Würdenträgern der katholischen Kirche im Dritten Reich ist der Österreicher Alois Hudal sicherlich der unrühmlichste. Seine Rolle vor und nach dem Krieg macht deutlich, dass er wie kaum ein anderer seiner Glaubensbrüder überzeugter Nationalsozialist und ausgemachter Antisemit war. Mit seinem Buch Hitlers Mann im Vatikan hat Johannes Sachslehner ein detailreiches und schonungsloses Porträt dieses von Ehrgeiz zerfressenen Kirchenkarrieristen vorgelegt. In ihm beleuchtet er Hudals Entwicklung vom Konservativen und Nationalisten bis hin zum Nazi-Sympathisanten.
Alois Hudal ist ein Zerrissener gewesen. Auf der einen Seite ein scharfer Analytiker, ein Gelehrter, der eigentlich für die wissenschaftliche Laufbahn vorgesehen war, aber auf der anderen Seite ein engagierter politischer Geist, ein, wie man damals auch sagte, Priesterpolitiker, der einfach bestrebt war, auch seine politische Überzeugung zu verwirklichen, zu realisieren, der es also nicht bei Gottes Wort beließ, sondern auch ein wirklich massives politisches, agitatorisches Handeln an den Tag legte. Und das hat diese Persönlichkeit geprägt, die außerdem ungewöhnlich ehrgeizig war. Alois Hudal war ein Mann, der Karriere machen wollte, der nicht damit zufrieden war, nur Priester zu sein oder nur Rektor der Anima in Rom zu sein.
Der Theologe Hudal, 1885 in Graz geboren, verlässt nach eigenen Worten schon früh den Weg der Moderne und schwenkt in seinem Glauben und in seinen wissenschaftlichen Studien auf die antimoderne Linie des Ersten Vatikanischen Konzils von 1869 ein. 1937 wird Hudal Rektor der Anima in Rom und trifft dort auch auf Eugenio Pacelli, den päpstlichen Nuntius in Deutschland und späteren Papst Pius XII.
Daher war ihm natürlich die Beziehung zum Papst oder beziehungsweise zu den Päpsten, er hatte ja mit mehreren Päpsten zu tun, besonders wichtig. Zu Pius dem 11. war das Verhältnis am Anfang sehr gut. Es gab ja auch das Konkordat mit Österreich 1933 und das wurde vom Vatikan ja auch sehr positiv gesehen. Er war Mitarbeiter des Heiligen Offiziums, er war durchaus angesehen und hat sich dieses Ansehen und diese gute Beziehung zum Vatikan eigentlich Schritt für Schritt verspielt.
Zu einer ersten Abkühlung des Verhältnisses zu Pius dem 11. kommt es 1936 durch Hudals Buch »Die Grundlagen des Nationalsozialismus«, in dem er eine Symbiose zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus skizziert. Als 1939 Pius der 12. den Stuhl Petri besteigt, wird klar, der neu gewählte Pontifex will mit Hudal nichts zu tun haben.
Hudal war ein Außenseiter, wurde aber weiterhin im Umfeld des Vatikans für verschiedene Aufgaben herangezogen, als Rektor der Anima, also des päpstlichen Kollegs, konnte man ihn nicht gänzlich übergehen oder ausschließen.
Aber Sachslehner räumt ein, dass es Facetten geben mag, die Hudal nicht immer in einer eindeutigen Rolle als NS-Sympathisant erscheinen lassen. Auch wenn dabei Fragen offen bleiben, weil die Quellen nicht eindeutig sind. Das gilt etwa für die Ereignisse des 16. Oktober 1943. An diesem Tag erfolgt im von deutschen Truppen besetzten Rom die Anweisung aus Berlin, alle römischen Juden zu verhaften und zu deportieren.
Das ist eine dramatische Geschichte. Es waren ja über 1000 Personen, die an diesem Tag verhaftet wurden. Und die große Frage ist, wie hat sich der Vatikan verhalten, wie hat sich Alois Hudal verhalten? Und es gibt diesen berühmten Brief an den Stadtkommandanten Rainer Stahel, in dem Hudal bittet, sofort diese Razzia einzustellen, da sie eben auch dem Ansehen des Reiches im Ausland schaden würde. Die Frage ist, wie kam dieser Brief zustande? Da gibt es viele Interpretationen. Ist das tatsächlich ein Originaltext von Alois Hudal oder wurde dieser Brief von jemand anderen entworfen, hat er nur unterschrieben? Aber angeblich, das hat Hudal sich zugute geschrieben, hätte dieser Brief bewirkt, dass Festnahmen mit dem nächsten Tag eingestellt worden seien.
Doch es gab nichts mehr einzustellen. Ein Transport mit über 1000 Juden verließ am 18. Oktober Rom in Richtung Auschwitz. Nur 16 von ihnen überlebten und kamen zurück.
Was die katholische Kirche in den Jahren der NS-Herrschaft an Widerstand vermissen ließ, das hat sie nach Kriegsende nachgeholt. Allerdings auf Seite der Täter.
Spottete der Publizist Ernst Klee und meinte damit die stille, aber effektive Hilfe der katholischen Kirche für untergetauchte Nazi-Größen. Bischof Hudal bietet Untergetauchten ein Versteck in der Anima, er besorgt Geld, gefälschte Pässe und geliehene Identitäten. Und so verwandeln sich mit seiner Unterstützung Massenmörder in Biedermänner. Da wird aus Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, ein Herr Klaus Altmann. Aus Josef Mengele, dem Todesarzt von Auschwitz, wird der Südtiroler Bauer Helmut Gregor. Und aus Adolf Eichmann wird ein Herr Richard Clement. Auch Franz Stangl, dem Kommandanten der Vernichtungslager Treblinka und Sobibor, gelingt mit Hudals Hilfe die Flucht über die sogenannte Rattenlinie nach Syrien. Selbstverständlich wusste Hudal sehr wohl, wem er dabei half, sich der Gerechtigkeit zu entziehen. Seine Beweggründe kann auch Johannes Sachslehner nur vermuten.
Die sogenannten Kriegsverbrecher, das sind doch keinesfalls schlechtere Leute wie auch die Sieger, weil die Sieger, das war seine Interpretation, das waren die Pharisäer, die Amerikaner, die Alliierten und vor allem natürlich die Sowjets, die bösen Kommunisten. Und er hat sich sozusagen als der Fels gesehen in der Brandung dieser Pharisäer, der jetzt diesen armen, verfolgten hilft. Und er hat da nicht darauf geschaut, was die wirklich gemacht haben. Und so gesehen war das Behinderung auch der Justiz und kriminell.
Nach 1945 wusste man im Vatikan ganz sicher über diese Verbrechen Bescheid. Dennoch stellte sich damals vielleicht die Frage, ob ein Titularbischof in Rom wissen musste, wer da vor ihm stand und falsche Angaben machte, oder ob er es nicht wissen musste. Hudal selber entschied sich für das Nichtwissen. 1946 gab er zu Protokoll, er habe es als seine Christenpflicht angesehen, die Flüchtlinge vor dem Kommunismus zu bewahren. Weiter erklärte er:
Ich bin Priester und kein Polizist.
Der bischöfliche Fluchthelfer der Nazi-Verbrecher, Kirsten Serup-Bielfeld über Alois Hudal. Das Buch Hitlers Mann im Vatikan, ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Kirche von Johannes Sachs-Lehner, ist im Molden Verlag Wien erschienen und kostet 28 Euro. Mehr Religionen analog im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.